Mein Jesus und ich, das ist mir am allerliebsten. Weil mein Jesus und ich bedeutet, das sind keine anderen Menschen, die manchmal schwierig sind oder sogar nerven. Da ist kein Stress. Sondern Jesus und ich, das sind eigentlich die beiden, mit denen ich am allerbesten klarkomme. Vielleicht geht es dir ähnlich. Aber die Frage ist, ist das wirklich alles? Weil wenn wir zutiefst glauben, dass die Kirche, die Gemeinde, der Leib von Jesus ist und Jesus widerspiegelt, dann müssen wir verstehen, dass es Gemeinschaft braucht, um Gott zu erkennen. Unser dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist Gemeinschaft und Liebe in sich. Und du kannst Gottes Wesen nicht alleine widerspiegeln. Aber wir können das gemeinsam. Interessant ist es mir zum ersten Mal aufgefallen, Epheser 3,18, da geht es um, dass wir die Liebe von Jesus erkennen in der Breite, Tiefe, Länge, Höhe und so. Kennt ihr den Vers? Und da heißt es davor, dass ihr zusammen mit allen Heiligen die Breite, Länge und Höhe der Liebe Gottes erkennt. Das heißt, die Liebe Christi können wir eigentlich nur gemeinsam schmecken. Und genauso wie du nicht alleine verheiratet sein kannst oder nur ein Teil von dir verheiratet sein kann, so kannst du auch nicht alleine Christ sein. Du brauchst die Gemeinde, du brauchst die Kirche, du brauchst Gemeinschaft. Und jetzt sind ja auch bald wieder so diese Landtagswahlen. Und heute Morgen bin ich mit dem Fahrrad geradelt und dann blickt mich eins dieser freundlichen Gesichter an. Und dann steht so drauf, so ganz groß, weil es um dich geht. Und ich bin so auf dem Fahrrad habe ich widersprochen. Nein, es geht nicht um mich. Das ist doch gerade das Problem. Wenn wir in einer Gesellschaft sind, wo es jedem nur um sich geht, hey, dann geht es den Bach runter. Es geht um uns und nicht mal um uns, sondern es geht um das Königreich von Jesus. Das ist so viel größer als ich. Das ist doch gerade die Seuche unserer Zeit. Dieser krasse Individualismus. Es geht um mich, es geht um mein geistliches Wachstum, es geht nur um meine Beziehung mit Jesus. Es geht darum, dass ich Fortschritte mache. Hey, es geht nicht nur um dich. Es geht um das Königreich unseres Herrn. Und das wird sichtbar in der lokalen Kirche, in der lokalen Gemeinde. Hier soll das Wesen Gottes sichtbar werden. Und deswegen starten wir jetzt für die nächsten Wochen in eine neue Serie mit dem Titel Eine starke Kirche. Wenn du an eine starke Kirche denkst, was für Bilder siehst du? Ganz kurz, eine starke Kirche ist keine große Kirche. Es gibt sehr große Kirchen, die sehr schwach sind. Eine starke Kirche ist eine gesunde Kirche. Und dann habt ihr vielleicht schon diesen Satz gehört, ey, was gesund ist, wächst. Ist falsch. Es kann was gesund sein und ausgewachsen sein. Die Frage ist, was ist die Berufung? Und übrigens gibt es auch kranke Sachen, die wachsen. Schon was von Krebs gehört? Ist nicht gesund, aber wächst trotzdem. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen wollen, ist, wie sieht eine gesunde Kirche aus? Eine Kirche voller Leben. Und da gehen wir jetzt rein, die nächsten Wochen, wie eine gesunde Kirche nach biblischem Vorbild aussehen soll. Und das erste Thema heute, auf das ich mich sehr, sehr freue, ist: eine starke Kirche liebt übertrieben. Eine starke Kirche liebt übertrieben. Darf ich euch was aus der Bibel vorlesen? Seid ihr bereit fürs Wort Gottes? Schuss mal kurz deinen Nachbar an und sag, ich freue mich so auf das Wort Gottes heute Morgen. Ja. Dreh dich mal zu dem hinter dir um und sag, hör du heute bloß gut zu. Okay, und jetzt beruhigt euch wieder, schlagt deine Bibel auf, Epheserbrief, Epheser, Kapitel 5, im Neuen Testament, ein Brief von Paulus an die an die junge Gemeinde in Ephesus. Epheser Kapitel 5. Und ich lese ab Vers 25, falls du deine Bibel vergessen hast, wir haben hier die große mit dabei, bring trotzdem das nächste Mal deine eigene mit, weil wir wissen nie, wann Stromausfall ist. Epheser 5, ab Vers 25. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Alle Ehenfrauen sagen, hör gut zu. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Lass es mal auf der Zunge zergehen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Ich springe drei Verse in Vers 31. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Gottes Wort für heute. Dieses Jahr stehen einige Hochzeiten an, auch in unserer Gemeinde. Es sind mindestens 5 Trauungen, die ich machen darf. Und stell dir mal so ein verliebtes und verlobtes Paar vor, das kurz vor der Hochzeit steht. Irgendein Pärchen, setz irgendwelche random Namen ein. Isabel und Simon oder Annika und Tobi oder irgendwelche Namen, die dir gerade einfallen. Nennen wir sie für heute mal, nennen wir sie mal Laura und Tim, okay? Laura und Tim. Die heiraten nicht, soweit ich weiß. Einfach zur Vorstellung. Hey, und Laura ist so zu Hause und Laura macht sich gerade schick. So, sie ist im Bad, macht sich schick und dann kommt Tim, ihr Verlobter, zu ihr nach Hause und Tim kommt rein, öffnet die Tür, hat so Blumen dabei, freut sich so Laura wieder zu sehen und Laura steht gerade im Bad und ist sich am Schminken und ihr Parfüm erfüllt die ganze Wohnung und sie hat ein traumhaftes Kleid an und Tim kommt rein und kriegt erstmal Herzrasen und denkt sich, oh wow, habe ich irgendwas verpasst? Ist heute ein besonderer Tag und er geht so durch und ihm fällt nichts ein, was er verpasst hat. Dann kommt er so rein, ey Liebling, du siehst umwerfend aus. Und dann fragt er so, soll ich mich auch ein bisschen schicker machen? Und Laura guckt ihn so ein bisschen irritiert an und sagt, ja, mach doch. Und das verdutzt Tim etwas. Und er schaut sie so verliebt weiter an und dann fragt er so, ja, ihr Liebling, vielleicht ist mir echt was durchgegangen, aber was steht heute Abend an? Was machen wir gemeinsam? Und Laura guckt ihn ganz verdutzt an und sagt, wie gemeinsam? Ich gehe heute Abend aus? Ja, genau, da freue ich mich ja mega drauf. Das ist der Hammer, du siehst so schön aus. Nee, Moment mal, okay. Ich glaube, hier gibt es ein Missverständnis. Hey Schatz, ich treffe mich heute Abend mit Dario. Mein Ex-Freund aus der Schulzeit. Wir gehen zusammen essen. Und Tim stürzt das Gesicht ab. Er fällt aus allen Wolken. Wie, du triffst dich mit Dario und. Und Laura so, ey, mach doch kein Drama draus. Übertreib doch nicht. Ey, wir beide sind verlobt und wir werden heiraten und ich freue mich drauf. Und 95% der Zeit gehöre ich dir, aber lass mich doch jetzt mal heute Abend ausgehen. Hör auf, so zu klammern. Und dann geht Laura noch zum Geldbeutel von Tim, nimmt sich ein bisschen Geld raus und sagt, man weiß ja nie, ob die Kerle heutzutage zahlen. Und an der Tür sagt sie noch zu ihm, ey Schatz, sorg mal dafür, dass dein Handy an ist, weil vielleicht musst du mich heute Abend abholen, vielleicht übernachte ich auch bei ihm, ich lasse es einfach offen. Ah, übrigens, schöne Blumen, stell die gerade in die Vase zu den anderen. Mach's gut und sie geht. Wer von uns stellt sich in dieser Frage auf die Seite von Laura? Okay, eine Person. Wer von uns ist innerlich so, ey, ich bin Team Tim? So, ja, hoffen, Halleluja, gut. Ey, dem Kerl gehört unser Mitgefühl, oder? So ein armer Kerl, der verliebt ist und der liebt und der so etwas mit sich machen lässt. Hey, da würden wir doch sagen, Tim, da musst du auf den Tisch schauen, so geht das nicht. Und Laura, die würden wir gerne, merkt ihr das so innerlich? Der würden wir doch gerne mal die Ohren lang ziehen, oder? Ja, der Roland. Das ist die alte Schule. Wir würden sagen, ey Laura, das geht überhaupt nicht. Der Kerl liebt dich und du spielst mit ihm. Entweder liebst du ihn und gibst alles oder du lässt es sein. Ey, aber ihr wollt heiraten. Ihr wollt einen Bund eingehen. Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Von heute an nur noch Timmy. Das sollte dein Song sein. Da kannst du doch nicht mit anderen flirten oder ausgehen oder sogar übernachten. Und währenddessen wir schmunzeln und über Laura schimpfen, schnall dich mal an. In dieser Geschichte bist du Laura. Du bist Laura in dieser Geschichte. Ich bin Laura in dieser Geschichte. Die ganze Zeit mit den Gefühlen ihres Liebhabers spielt. Ich lese dir was vor aus der Bibel. Ein Brief an die Gemeinde von Jakobus. Ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Ihm allein. Das ist eine exemplarische Bibelstelle. Ich könnte dir 15 weitere vorlesen. Versteh Folgendes. Als Kirche sind wir mit Jesus in dem Beziehungsstatus verlobt. Jesus ist bereits einen Bund mit uns eingegangen. Er bereitet im Himmel Wohnung vor für uns. Und wir glauben, dass er wiederkommen wird in Pracht und Herrlichkeit und dass er als Bräutigam die Gemeinde, seine Braut, zu sich holen wird. Und dann feiern wir Hochzeit. Das ist der Status, in dem wir uns gerade befinden. Und verstehe, dass Jesus dich und seine Gemeinde so sehr liebt, dass er alles für sich gegeben hat. Dass er alles für dich gegeben hat. Seine Liebe drückt sich nicht einfach in Blumen und netten Worten aus, sondern gipfelt darin, dass er am Kreuz von Golgatha gestorben ist, wo du eigentlich aufgrund deiner Fehler und deiner Schuld hättest sterben müssen. Diesen Platz hat er eingenommen für dich und mich. Du Er gab das Kostbarste, was er hatte, nämlich sich selbst. Und er liebt dich. Er gab sich für dich zu einem Zeitpunkt, wo du von ihm noch gar nichts wissen wolltest. Als du noch Sünder warst, sagt die Schrift. Die Bibel sagt in Jeremia 31, dass er dich mit einer ewigen Liebe liebt. Gott hat dich schon vor Grundlegung der Welt geliebt und er liebt dich bis in alle Ewigkeit. Die Bibel macht deutlich, dass es nichts gibt, was dich von der Liebe Gottes zu dir trennen könnte. Und er ist so verliebt in dich, dass es, und das sage ich dir ganz ehrlich, das fällt mir schwer nachzuvollziehen, im Psalm 139 heißt es, dass er Gedanken über dich hat, die zahlreicher sind als der Sand am Meer. Gott denkt die ganze Zeit über dich nach. Und er denkt nicht einfach nur über dich nach im Sinne von so Listen, was du alles falsch gemacht hast. Im Gegenteil, er freut sich über dich, sagt die Schrift. Das ist auch so ein Satz. Er freut sich über dich mit Wonne und er jubelt über dich mit Jauchzen. Gottes Herz fängt an zu hüpfen und zu explodieren, zu jubilieren, wie Karl Fethes sagen würde. Ich habe das Wort von ihm gelernt, jubilieren. Wenn er an dich denkt. Und er will dich und er macht dich zu einem Kind Gottes, an dem er wohlgefallen hat. Ey, wenn du heute hier bist und keine Ahnung hast, wovon ich rede und die Liebe Gottes noch nicht erlebt hast, heute ist der Tag, wo sich das ändern kann. Ich werde dich nach der Predigt dazu einladen. Und für alle anderen, ich will dich einfach fragen, checkst du, dass Jesus dich ganz haben will? Dass er dieser Liebhaber ist, der dich nicht teilen möchte? Der sich mit leidenschaftlichem Eifer nach dir verzehrt? Der eifersüchtig ist? Der dich nicht teilen möchte, der dich ganz für sich haben möchte, der dich so unbändig und bedingungslos liebt, dass er es in Kauf nimmt, dir Tag für Tag nachzugehen und mit anzusehen, wie du mit deinen alten Freunden rummachst, der dich abholt, der deine Rechnung bezahlt und der dich auffängt, wenn dein Herz mal wieder gebrochen ist. Und ich will uns als Gemeinde die Frage stellen, wie lange muss Jesus das noch mitmachen, bis wir zur Besinnung kommen? Wie lange wollen wir das Beste aus beiden Welten, bis wir endlich ganze Sache mit Jesus machen? Bis wir checken, dass er so schön und so herrlich und so wunderbar ist, dass es nichts gibt, was auch nur annähernd rankommt, mit ihm unterwegs zu sein, ihn zu kennen, mit ihm zu leben, in seiner Gegenwart zu sein. Und wenn du das einmal geschmeckt hast, dann stimmst du mit Paulus mit ein, der sagt, alles andere erachte ich für Dreck. In Relation zu der Schönheit und der Herrlichkeit von unserem Herrn Jesus. Und wenn du dir diese Beziehungsgeschichte so vor Augen führst, ich glaube, dann verstehen wir, dass diese hohen Standards auch im Wort Gottes an unser Leben nicht dazu da sind, uns das Leben schwer zu machen, sondern weil man in einer Beziehung gerne dazu bereit ist, auf etwas zu verzichten und dem anderen seine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Weißt du, meine Frau, Ines, ich weiß, dass sie die Finger von anderen Kerlen lässt. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Ich weiß, dass sie sich nicht auf Flirts mit anderen Männern einlässt, weil sie mich liebt. Und sie verzichtet auf, auch ein Stück weit auf ihre Freiheit, aber nicht, weil sie es muss oder weil sie irgendeinen Katalog erfüllen muss, sondern weil sie mich liebt. Und wenn man jemanden liebt, dann ist man gerne dazu bereit, auf Dinge zu verzichten. Lasst uns der Welt den Rücken kehren, nicht weil wir es müssen, sondern um Jesus zu zeigen, wie sehr wir ihn lieben. Um zum Ausdruck zu bringen, Jesus, mein Herz gehört dir ganz. Und ich glaube, wir haben in diesem Beispiel mit Laura und Tim kapiert, dass jemanden zu 95% lieben überhaupt keinen Sinn ergibt. Entweder wir sind Gott ganz ergeben oder wir lassen es sein. Was bedeutet das konkret? Lasst uns damit aufhören, dass wir uns nur um uns selbst drehen und auf unser eigenes Wohl aus sind. Lasst uns aufhören, rechthaberisch zu sein. Lasst uns aufhören, schlecht übereinander zu reden und Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Hör auf, andere zu beneiden. Hör auf, ständig zu meckern und zu murren, sondern fang an, dankbar zu sein. Dieser ganze Bereich auch der Sexualität. Die Bibel ist mehr als deutlich. Sex gehört in die Ehe. Alles außerhalb, lass es sein. Lass die Finger von Pornografie, lass die Finger davon, mit Kollegen am Arbeitsplatz zu flirten und anzügliche Witze zu machen. Hör auf damit. Mach einen Bogen um alles Dunkle. Wenn du zu Jesus gehörst, bist du ein Kind des Lichts. Lass die Finger von Esoterik und Karten legen. Lass die Finger auch von Horrorfilmen. Nicht, weil du Angst davor hast, sondern weil es deiner Seele nicht gut tut. Mit was füllen wir uns? Ey, wenn wir gemeinsam spazieren gehen und dann ist so eine dreckige Pfütze auf dem Boden, keiner von uns würde sagen, ah, ich habe Durst, warte kurz und trinkt einen Schluck. Würde keiner von uns machen. Wir würden sagen, ey, ich habe Durst, ich gehe, trink von mir aus dem Wasserhahn oder kauf mir etwas in einem Laden. Warum füllen wir unsere Seelen mit allem möglichen Dreck und meinen, dass es uns nicht ausmacht? Obwohl die Bibel nur sagt, mehr als alles andere bewahre dein Herz. Mehr als alles andere, mehr als dein Magen. Trink lieber aus der Pfütze, wie deine Seele mit so einem Müll zu füllen. Hör auf, Musik zu hören mit Texten, die Gewalt verherrlichen und Frauen runterziehen und die sich um diesen ganzen... Hör auf damit. Hör auf, deine Zeit zu verschwenden. Mach einen Bogen um diese Dinge. Nicht, weil du es musst, nicht, weil du dich anstrengen willst, besser zu werden, nicht, weil du einen christlichen Katalog erfüllst, sondern um Jesus zu zeigen, dass du ihm ganz gehörst. Punkt. Du brauchst keine andere Begründung dafür. Weißt du, meine Frau stellt sich doch nicht die Frage, wie weit kann ich in unserer Ehe gehen, dass Janis gerade noch so okay mit mir ist? Was ist so der Graubereich, den ich ausloten kann, dass ich irgendwie noch, dass das einigermaßen noch passt zwischen uns? Sondern sie stellt sich doch die Frage, ey, was kann ich tun, dass unsere Ehe der absolute Kracher wird? Ey, und wenn sich diese Frage beide stellen, was für eine herrliche Beziehung, da kann das Wesen Gottes erkannt werden. Ich glaube, ihr habt gecheckt, aber falls es Leute gibt, die ein bisschen langsamer sind. Das ist ein Fußball. Mit einem Fußball kann man spielen, wenn er ganz ist. Und weißt du, was passiert? Ups. Weißt du, was passiert, wenn du einen halben Fußball hast? Du kannst gerade auf den Müll schmeißen. Selbst wenn ein kleiner Teil dieses Fußballs fehlt, geht die Luft raus und du kannst sie nicht wirklich verwenden. Lass uns keine halbe Liebhaber von Jesus sein. lasst uns keine halben Christen sein. Jemand hat mal gesagt, die halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Ist was dran. Lasst uns ungeteilte Herzen haben. Ungeteilte Herzen. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich an den mächtig zu erweisen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Jesus möchte seine Gemeinde zu einer Braut machen von makelloser Schönheit, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Seine Braut soll vollkommen sein. Sie soll heilig sein. Sie soll untadelig sein. Und verstehe mich nicht falsch, das bedeutet nicht Perfektion. Das bedeutet auch nicht einfach nur eine schöne Fassade zu haben. Hinter Make-up kann man viel verstecken. Heilig zu sein bedeutet, Gott ganz zu gehören. Für ihn abgesondert zu sein. Für ihn zu leben. Das ist unsere Bestimmung als Gemeinde. Und das ist deine Bestimmung als Mensch. Okay, ihr könnt kurz durchatmen. Lass mich dir die Frage stellen, was das heute mit dir macht. Welche Gedanken gehen gerade durch deinen Kopf? Denkst du an den Nachbar, der hinter dir sitzt und denkst dir, hoffentlich hat er gut zugehört? Oder bist du schon ein bisschen weiter, so ein christlicher Profi, der weiß, wie ein Gottesdienst verläuft? Du denkst, okay, klingt heute nach einem Aufruf zur Buße nach der Predigt. Bei mir Heiligungsskala 1 von 10, danach komme ich. Kein Auftrag für mich. Jemand hat mal gesagt, wenn du nicht weißt, wofür du Buße tun musst, kannst du genau damit anfangen. Da ist keiner gerecht vor Gott, nicht einer. Oder stellst du fest, dass das Wort Gottes dich heute überführt und etwas aufdeckt, du Luft nach oben hast? Ich will dir sagen, die Gnade Gottes steht genau für dich bereit. An Gruppe 1 und 2 wird Jesus heute vorübergehen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Lass uns als Braut von Jesus ganze Sache mit unserem Bräutigam machen. Wir sind sein Eigentum. Wir sind einen Bund mit ihm eingegangen und wir stellen uns ganz dazu. Und vielleicht ist es heute für dich etwas übertrieben, aber eine starke Kirche liebt übertrieben. Und lass mich nur einen draufsetzen und dir sagen, das ist nicht übertrieben. Das ist der Mindeststandard. Das ist nicht außergewöhnlich. Jesus ganz zu gehören, das sollte eigentlich der Status quo sein. Wenn jemand Jesus zu 100% folgen möchte und dann deswegen verrückte Dinge macht, dann wird er schnell als radikaler Christ oder als nicht normal abgestempelt. Aber lass mich dir sagen, du bist nicht normal. Jemanden zu lieben und ihn immer wieder durch Treulosigkeit weh zu tun, das ist nicht normal. Der Apostel Johannes schreibt in seinen letzten Tagen, liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz. All das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gottes will, wird für immer leben. Ich wünsche mir, dass die Menschen da draußen erkennen, dass du und ich, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und Kirche oder Gemeinde, das Wort, was da im Griechischen steht, ist Ekklesia. Habt ihr schon gehört, oder? Ecclesia. Und das bedeutet wörtlich übersetzt, die Herausgerufenen. Als Kirche von Jesus sind wir nicht die Angepassten, sondern wir sind die Herausgerufenen. Die Leute sollen ruhig erkennen, dass du anders bist. Und ich möchte zum Ende, bevor wir landen, dir noch von einem Mann erzählen, den ich sehr schätze, der Gott übertrieben liebt. Das Team kann sich gerne schon leise auf den Weg machen. Dieser Mann, von dem ich dir erzählen möchte, der ist gut 100 Jahre mit Gott unterwegs. Und er hat alles gesehen, was du dir vorstellen kannst. Er kennt Wohlstand und er kennt die Wüste. Er hat Gottes Begegnungen, wo es dir den Teppich unter den Füßen wegzieht. Er hat die Stimme Gottes akustisch gehört. Er ist Gott begegnet in einem brennenden Dornbusch. Er trinkt Wasser aus dem Felsen. Er sieht Feuersäulen bei Nacht und Wolkensäulen bei Tag. Er weiß, was es heißt, durch ein geteiltes Meer zu gehen, Brot vom Himmel zu essen. Wenn jemand wusste, was Gott kann, dann war es Mose, oder? Und was mich so bewegt, ist, dass kurz bevor er vor diesem verheißenen Land steht, auf das er die letzten Jahrzehnte hingearbeitet hat, wo das Volk Israel mitgenommen hat, 40 Jahre Wüste hinter sich, kurz bevor er davor ist, ein Mann, der so viel erlebt und gesehen hat und der Gott kennt, von dem die Bibel sagt, dass er mit Gott redet wie mit einem Freund von Angesicht zu Angesicht. Wisst ihr, was sein Gebet ist am Ende seines Lebens? Gott, segne mich noch ein bisschen mehr. Nee, hat er nicht gebetet. Komm noch ein Wunder mehr, dann glaube ich wirklich an dich. Das hat er auch nicht gebetet. Lass mich zurück in das Ägypten, da habe ich als Prinz gelebt. Hat er auch nicht gebetet. Sein Gebet war, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und er sagt zu Gott, wenn du selbst nicht mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Mit anderen Worten sagt Mose, ohne dich, mein Gott, gehe ich nirgendwo hin. Lieber in der Wüste mit dir, als im verheißenen Land ohne dich. Und das ist echte Liebe zu Gott, die Gott erkannt hat. Nicht Gott, was kannst du alles für mich tun? Oder wie wenig muss ich mich verändern, dass ich gerade noch okay bin? Du bist okay. Hör auf, dir solche Fragen zu stellen. Die richtige Frage ist, Gott, ich liebe dich so sehr. Was muss ich tun, dass ich jede Sekunde meines Lebens mit dir verbringen kann? Was muss ich tun, dass ich dir nicht nur im Gottesdienst begegne, sondern von Montag bis Samstag, Tag bei Tag oder bei Nacht? Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Ich habe gesehen, dass du uns aus Ägypten geführt hast. Ich hab deine Wunder gesehen. Ich weiß, dass du das kannst. Aber mein Herz schlägt für dich. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und die Landung von dem, was Gott mir für heute aufs Herz gelegt hat, ist nicht ein werde besser oder streng dich etwas mehr an. Überhaupt nicht. Die Landung ist, komm zurück und gib Jesus dein ganzes Herz. Das ist Buße. Buße ist ein, Jesus, ich komm zurück. Vielleicht bist du seit wenigen Tagen mit Jesus unterwegs, vielleicht seit Jahrzehnten. Komm zurück. Thank you. für alle, die mit Demut reagieren. Ist die Gnade des Herrn hier? Und die Gnade Gottes ist mehr als ein Neustart. Sie ist mehr als ein Neustart. Verstehe, wir gebrauchen Gnade oft einfach nur, um wieder aufstehen zu können. Wir fallen hin, dann beten wir, bitten um Vergebung und die Gnade Gottes richtet uns auf. Dann brauchen wir die Gnade Gottes nicht mehr, bis wir wieder auf dem Boden sind. Und dann rufen wir wieder nach Gott. Verstehe, dass die Gnade Gottes so viel mehr ist, als etwas Sporadisches, was wir in Anspruch nehmen, wenn wir wieder auf dem Boden liegen. Die Bibel sagt, die Gnade Gottes ist jeden Tag neu und sie hört den Tag über nicht auf. Sie ist besser als Leben. Sie ist höher als Himmel, als die Himmel. Wir sollen in der Gnade Gottes leben. Und da fängt es an, dass Christsein richtig Spaß macht. Wenn du verstehst, die Gnade Gottes ist dazu da, um mich aufzurichten, aber nicht nur. Ich darf in der Gnade Gottes leben. Es ist Gnade pur, dass ich keinen Mittler zwischen Gott und mir brauche. Ich muss nicht zum Pastor rennen oder zu irgendeinem Pfarrer, dass mein Herz wieder okay ist mit Gott, sondern hier und jetzt darf ich auf die Knie fallen. Ich darf einen Neustart mit Gott machen und ich darf mit ihm unterwegs sein. Ich darf in liebevoller Verbundenheit mit Gott unterwegs sein. Da, wo du auf der Arbeit bist, da, wo du beim Bäcker bist, beim Friseur, du darfst im inneren Dialog mit Gott sein, weil der Heilige Geist in dir lebt. Und das ist das Schönste überhaupt. Ich war gestern beim Holzhacken und ich hatte so einen Moment, wo ich Gott im Stillen angebetet habe und mein Herz ist übergesprudelt. Da ist so ein Frieden, so eine Gnade, du willst nichts anderes mehr. Ihr Lieben, das ist Christsein und ich habe so viel davon geschmeckt. Aber ich will, dass wir uns als Gemeinde aufmachen und dass wir da hineingehen in das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und er mag so viel mehr zu tun, als wir erbitten oder erträumen können. Gott ist so viel größer und so viel herrlicher, als du es dir vorstellen kannst. Und wenn du dir das Größte und Heftigste vorstellst, was Gott tun könnte, dann ist es ein Witz im Vergleich zu dem, was er wirklich kann. Er ist so viel schöner und so viel herrlicher, so viel wunderbarer. Und ich wünsche mir, dass wir uns gemeinsam aufmachen, in die Arme von Jesus laufen, ihm begegnen. Wir sagen von heute an nur noch Jesus. Lasst uns verrückt sein für Jesus. Dein Normalsein hat doch nichts gebracht, die letzten Jahrzehnte. Wir wollen anpassungsfähig, wir wollen nichts Falsches sagen. Ja, hat nicht funktioniert. Lasst uns mit Jesus durchdrehen. Eine starke Kirche liebt übertrieben. Und ich sage dir, die Bibel sagt, dass die Güte Gottes Menschen zur Umkehr führt. Wenn die Menschen an deinem Leben die Güte Gottes schmecken können, dann schmilzen ihre Herzen. Du brauchst keine Bibelstellen um dich schlagen. Es ist die Gnade Gottes. Lass uns gemeinsam aufstehen.